Das ist auch, was Church bedeutet. Gemeinsam zu glauben, auch gemeinsam zu leiden, füreinander da zu sein, miteinander da zu sein, miteinander zu feiern, so wie heute. Wie genial ist das? Und wenn wir predigen, wir predigen nicht so aus dem luftleeren Raum, sondern wir versuchen auch so zu spüren, was ist Gott am Reden? Wo geht so die Reise hin? Und deswegen blättert man dann so vor und zurück und schaut. Und letzte Woche stand ich hier mit Mark. Er hat so eine Miniserie angefangen. Dafür wurdest du geboren. Da darf ich heute Fortsetzung machen. Aber ich möchte auch noch zurückschauen, auch als Pastor Graziano gepredigt hat, so eine ganz lebendige Predigt. Also wenn du nicht alle Predigten gehört hast, dann hol die nach. Es ist so wertvoll, weil es ist der Zusammenhang, der hier auch mit dazugehört. Wie du gepredigt hast darüber, dass ein neues Kapitel anfängt. Und ich glaube, dass Gott immer wieder neue Kapitel anfangen möchte in unserem Leben. Und auch, wie du so berichtest von den Ängsten, die du erlebt hast und die wir alle irgendwo haben in unserem Leben, Dinge, die passieren und wo Gott hineinspricht, sagt, ich fange was Neues an, es geht weiter, sei bereit für das nächste Kapitel deiner Geschichte. Und vielleicht darf ich jetzt hier was hinzufügen. Und ich möchte es dem David gleich machen, der vor 3 Wochen gepredigt hat. Und er hat uns so eine Geschichte von Jesus mitgebracht. Und ich fand es so schön. Und ich meine, die Geschichten von Jesus sind fast immer gleich. Ne? Das ist ein bisschen, da muss ich jetzt die Spannung reinbringen, aber das werden wir schon packen. Bei Jesus, meistens geht es gut aus. Das ist so cool. Und ich liebe diesen Moment, wenn Jesus auf die Bühne tritt. Und wir können das mal zusammen lesen. Das ist in Markus 2. Da kommen wir mitten hinein in eine Geschichte von Jesus. Und zwar, er ist auf dem Heimweg. Jesus, er hat eine ganze Zeit in Kapernaum gewohnt. Und hier wird uns beschrieben, er kommt so zurück nach Kapernaum. Er hat auch davor schon dort gedient und Wunder getan. Und ja, lasst uns mal miteinander lesen. Da heißt es, nach einigen Tagen kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Viele Menschen strömten zusammen, sodass nicht einmal mehr draußen vor der Tür Platz war. Ihnen allen verkündete Jesus Gottes Botschaft. Ich habe schon gesagt, Kapernaum, keine unbekannte Stadt. Jesus war da bekannt. Es war seine Heimat. Er hat Wunder getan. Es ist in den Kapiteln davor wird uns beschrieben, wie Jesus Menschen geheilt hat. Und dann hieß es, man brachte alle Kranken und auch Menschen, die besessen waren von Dämonen und irgendwelchen okkulten Dingen belastet waren, hat man auch gebracht. Und allein dieses Wort, und sie brachten alle Kranken und alle Besessenen, alle sind dahin gebracht worden. Und dann heißt es, Jesus heilte sie. Also er war schon dort, er hat richtig aufgeräumt. Und wie muss so eine Stadt sein, wo man alle Kranken hingebracht hat? Also der Arzt ist arbeitslos. Du brauchst keinen Arzt mehr, alle Kranken sind geheilt, alle Verrückten, vielleicht haben sie in dieser Zeit auch gedacht, verrückt oder besessen, belastete Menschen, wo wirklich ja der Teufel ihnen das Leben schwer gemacht hat. Das wird ja manchmal ganz drastisch auch beschrieben in der Bibel, was das genau bedeutet hat. Menschen, die frei geworden sind, was für ein schöner Ort. Und natürlich, als Jesus wieder kommt, was passiert? Die Leute wissen, Jesus ist in the house. Was machen sie? Sie bringen alle Leute. Also total logisch, total klar, wenn Jesus kommt, wenn er das getan hat, dann beim nächsten Mal, wenn er da ist, ich werde noch den letzten Kranken holen, noch den letzten, der belastet ist oder was auch immer. Und genauso auch 4 Männer. Lesen wir weiter. Da kamen 4 Männer, die einen Gelähmten trugen. Weil sie wegen der vielen Menschen nicht zu Jesus kommen konnten, deckten sie über ihm, also in diesem Gebäude, in dem er war, das Dach ab. Durch diese Öffnung ließen sie den Gelähmten auf seine Trage hinunter. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ist es nicht stark? Wow, was für ein Wunder, was für ein Gottmoment. Wie stark diese 4 Männer und wie stark wie Jesus diesen Mann, er sieht ihn und er sieht diesen Glauben von diesen Männern und was tut er? Das allererste, was Jesus tut, ist, er spricht ihm Vergebung zu. Okay? Also das erste, was er macht, Vergebung, deine Sünden sind dir vergeben. Und das ist das erste, was dieser Mann, stell dir mal vor, du bist gelähmt, jahrelang, du wirst getragen, dann hörst du, jetzt fangen sie noch an, das Dach abzudecken. Wie verrückt ist das? Und dann wirst du da hinuntergelassen. Und wenn ich mir das vorstelle, dieser Mann, der von der Decke runter, und er liegt da hilflos irgendwie da in diesen Seilen, auf dieser Trage. Und Jesus schaut ihn an. Plötzlich das Erste, was passiert, er erlebt Vergebung. Ich glaube, dieser Mann, er hat geheult. Da ist mehr wie nur sein Körper angerührt worden, sondern seine Seele ist gesund geworden. Und das ist ein erster Moment der Wiederherstellung der Beziehung mit Jesus. Und dann kommt der zweite Moment. In Vers 10 lesen wir das. Wir springen jetzt einfach mal. Vers 10, aber ich will euch auch beweisen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünde zu vergeben. Und er forderte den Gelähmten auf, steh auf, nimm die Trage und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Trage und ging vor aller Augen hinaus. Die Menschen waren fassungslos. Sie lobten Gott und riefen, so etwas haben wir noch nie erlebt. Ist es nicht genial? Danke, Pastor Graziano. Ich finde es auch. Ist hier irgendein Gelähmter im Haus? Nein. Es betrifft uns nicht persönlich. Aber wenn wir dabei gewesen wären, wäre es uns gegangen wie diesem Volk. Sie sind fassungslos, erstaunt, eine äußerliche Heilung. Steh auf, nimm deine Trage. Und Gott möchte, dass jeder Mensch sowohl Vergebung erlebt, Wiederherstellung der Beziehung mit Jesus. Es war ja auch die Einladung, interessanterweise, von Michael gerade eben, nach seiner ganzen Geschichte, wo er sagt, weißt du was, God is real. Und du kannst ihm begegnen. Und das ist der erste Moment. Und dann aber auch Heilung. Und ich meine, das war auch ein großes Stück, auch das Thema von der Predigt von David. Wir können das einfach so ein bisschen anknüpfen und überspringen. Das ist das Grundanliegen Gottes für dein Leben und das, was dieser Mann hier erlebt hat. Und das ist, glaube ich, auch was, was immer auch ein laufender Prozess ist, okay? Vielleicht brauchst du Heilung, nicht körperlich, vielleicht sind es dein Charakter, dein Verhalten, deine Seele, alles, was dich so umgibt, braucht Heilung, braucht Veränderung. Er wünscht sich, dass dein Leben neu wird, gut gestaltet, so wie es eigentlich sein soll. Und genauso auch Vergebung. Natürlich, es gibt diesen Startmoment, aber es ist auch ein Prozess, wo wir immer wieder zu ihm gehen müssen. Aber, also soweit diese Geschichte, okay, das ist der Kontext. Und ein bisschen haben wir das gehört, auch mit der Geschichte von dieser Frau, die so geblutet hat und die Jesus geheilt hat. Aber ich bin an diesem vier Männern und diesem Gelähmten bin ich hängen geblieben. Ich dachte so, irgendwas ist da drin. Und ich habe immer auf diese Geschichte geguckt, so auf Jesus. Ich habe auf das Dach geschaut, auf den Gelähmten. Aber ich habe gemerkt, eine Sache fehlt. Und ich möchte mit euch gemeinsam auf diese vier Männer schauen. Da waren diese vier Männer. Wir wissen gar nicht, wer ist es, was waren das, in welchem Bezug waren sie. Es heißt einfach nur, da kamen vier Männer, die einen Gelähmten trugen. Und mich hat es tief berührt, mich berührt es. Ich glaube, das ist ein Bild für uns als Christen, als Church, als Menschen einfach, was Jesus uns sagen möchte. Hey, schaut mal auf diese vier Männer. Was haben sie gemacht? Sie haben Verantwortung übernommen für eine Person, für diesen Gelähmten. Sie haben nicht darauf gewartet, dass sie jemand trägt, sondern sie haben gesagt, wir werden hier für einen Menschen jetzt einen Unterschied machen. Wir werden uns kümmern. Jesus ist in der Haus. Und wir werden diesen Kranken, diesen Gelähmten, der offensichtlich nicht den Weg zu Jesus schafft. Ohne uns wird es nicht schaffen, aber wir machen uns auf den Weg. Wir werden was mobilisieren, damit dieser Mann Jesus begegnen kann. Ich glaube, diese vier Männer sind ein Bild für uns, für dich und für dein und mein Leben, was unser Auftrag ist. Wofür wurdest du geboren? Dafür wurdest du geboren, einer dieser vier Männer zu sein und sagen, weißt du was, ich mache einen Unterschied. Und ich stelle mir das so vor, dass einer hat wahrscheinlich das erkannt, er kannte diesen Mann, diesen Gelähmten und er hat ans Telefon gegriffen und gesagt, okay Jungs, Tommy, ich brauche dich. Was ist los? Wir müssen den Gelähmten hinbringen. Okay, ich bin dabei. Und dann hat er wieder telefoniert. Hey, Johnny, komm, ich brauche dich. 15 Uhr, es ist Zeit für Jesus. Wir müssen diesen Gelähmten hinbringen. Und dann fällt ihm ein, okay, der ist zerbrechlich, der hat Schmerzen. Wir können ihn nicht einfach tragen. Mensch, ich brauche eine Trage. Wer hat ein Feldbett, ein Klappbett oder irgendwas? Okay, Jonas, erste Hilfe. Der hat bestimmt eine. Komm, ruft der Jonas an. Jonas, auf, ich brauche dich. Jonas kannte diesen Gelähmten gar nicht. Vielleicht hat ihn nur einer gekannt, vielleicht waren es alles beste Freunde, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall hat auch Jonas sich mobilisieren lassen. Ich nenne die einfach mal so, okay, der heißt nicht Jonas, wir wissen es nicht. Er hieß auch nicht Tommy oder Johnny. Aber lass uns ihnen doch Namen geben. Weißt du was? Lass es doch in unser Alltag hineinnehmen. Am Ende ist es ein Telefonat. Es gab auch kein Telefon dazu, zu der Zeit, okay? Aber es ist ein Telefonat. Und einer von diesen vier hat angefangen, Menschen zu mobilisieren, zu sagen, weißt du was? Ich glaube, dass hier ein Wunder in der Luft liegt. Und zumindest müssen wir es probieren. Zumindest, komm, wir vier, diese eine Stunde haben wir Zeit. Deine Trage, Jonas, pack sie ein. Und so haben sie sich zusammengemacht. Und manchmal, manche Wunder lesen sich in der Bibel so weit weg, aber am Ende ist es ganz praktisch. Sie steigen aus ihrer Hütte aus, sie gehen hin, sie nehmen diese Trage, sie legen den Mann drauf. Ich weiß gar nicht, ob der Mann das überhaupt wollte. Ob man ihn, wahrscheinlich wollte er schon, er war dankbar, ich kann es mir vorstellen. Und sie fangen an, dahin zu laufen. Dann kommen sie in was passiert. Typisch, du hast einen guten Vorsatz und das Erste, was passiert, es kommt das Hindernis. Natürlich ist da ein Hindernis. Natürlich war kein Platz da. Natürlich gab es jemand, der kein Interesse hat, dass hier eine Heilung passiert, dass hier jemand gerettet wird. Natürlich. Also wenn du dich auf den Weg machst, ein Wunder zu erleben, wenn du dich auf den Weg machst, aktiv zu werden, dann rechne doch einfach damit, dass ein Hindernis kommt. Sei doch nicht überrascht, sondern natürlich passiert es. Und natürlich war kein Platz da. Und was machen sie? Jetzt wird's übernatürlich. Sie steigen aufs Dach und machen sich die Hände schmutzig. Das müssen wohl Lehmhäuser gewesen sein, mit Holzdach und mit Erde so drauf abgedichtet, sodass das Wasser nicht reinkommt. Und sie fangen an, das ist eigentlich Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und alles zusammen. Die haben auch niemand gefragt, da gab es keine Erlaubnis für Dachabdecken. Sie haben es einfach gemacht. Weil sie wussten, wenn wir diese eine Chance nutzen, diese eine Person mit Jesus zu connecten, dann kann ein Wunder passieren. Und so fangen sie an, sie sind sich nicht zu schade. Sie haben Glauben und Vertrauen und am Ende lassen sie diesen Mann von oben runter. Und Jesus guckt hoch. Und also ich hätte gesagt, Jungs, seid ihr bescheuert? Macht doch eine Rettungsgasse. Lasst ihn doch durch. Aber Jesus hat so nicht gedacht. Jesus, was hier, es heißt, als er ihren Glauben sah, wo steht es? Als er ihren festen Glauben, nicht der Mann, hey, nicht der Gelähmte, sondern die vier Jungs, als er ihren Glauben sah, das hat ihn getriggert, das hat sein Herz bewegt. Und dann sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ihr Glaube ist der Anfang für die Rettung eines Menschen. Und wenn wir eines Tages mal im Himmel sind, da wird dieser Gelähmte sein. Da könnt ihr ihn fragen, wie heißt du? War es wirklich Jonas? Unser Pastor hat gesagt, er ist Jonas, Johnny. Und noch, wie heißt du denn? Wie ging es dir in diesem Moment? Aber dieser Mann hat Rettung erlebt, seiner Seele. Hey, weißt du was? Dafür wurdest du geboren. Als Titel unserer Serie. Ich habe noch nicht den richtigen Subtitel dafür gefunden. Ich habe einfach es mal auf Englisch genannt, do something, mach irgendwas. Weißt du, da stand nirgends in der Bibel oder im Alten Testament, in der Tora, stand nirgends, wenn du einen Gelähmten hast, dann geh los und grab ein Dach auf und so weiter. Das stand nirgends, aber es sind Menschen, die einfach gesagt haben, ich möchte einen Unterschied machen. Ich bin bereit, diese Situation zumindest für eine Person zu verändern. Und sie haben irgendwas gemacht. Do something. Sie sind einfach losgegangen, haben sich um diesen Menschen gekümmert. Und Jesus, er beantwortet diesen Glauben mit seinem Wunder. Ist das nicht stark? Mich berührt es so zutiefst und ich möchte dir Mut machen. Hey, vielleicht bist du einfach nur so ein Jonas, wo das Telefon klingelt und du hast halt diese bescheuerte Trage in der Ecke stehen. Und vielleicht bist du gar nicht so ein Typ, der immer so Wind macht, aber weißt du was? Im richtigen Moment, geh mit. Geh mit, lass dich gebrauchen und sei Teil von einem großen Wunder, was passiert. Dieser Typ mit der Trage, der war einfach dabei. Aber er war Teil eines Wunders. Und auch Menschen, vielleicht bist du ein Typ, der einfach so ein Riesenherz hat für andere Menschen. Und wenn du Umstände siehst, dann trau dich, ans Telefon zu greifen. Trau dich, aktiv zu werden. Und hey, weißt du was? Ich werde ein paar Hinweise geben, wie das in unserem Leben aussehen kann. Also praktisch, was kann das sein? Das ist jetzt ganz klar. Vielleicht denkst du gerade an jemanden, der im Krankenhaus liegt. Dann greif ans Telefon, geh hin, besuch ihn. Okay, das kann ein praktischer Bezug sein. Aber diese Predigt, ich glaube, dass Gott zu dir redet. Dass er dir zeigt, was bedeutet, etwas zu tun in deinem Leben, in deinen Umständen. Also erwarte nicht alle Antworten von mir. Ganz vieles ist auch ganz logisch, okay? Ganz praktisch in deinem Alltag, einfach aufzustehen und etwas zu tun. Aufzustehen und zu glauben, wenn ich jetzt was tue, kann Gott dadurch wirken, kann Gott Menschenleben verändern. Also erwarte nicht nur meine Predigt, sondern erwarte auch, was Gott jetzt in dein Leben spricht, was der Heilige Geist redet. Und das ist die zweite Hälfte meiner, von dem, was hier passieren möchte. Okay, soweit mal dazu. Tu etwas. Und die Jünger, denen ging es genauso wie uns. Mit Jesus gemeinsam war das alles sehr einfach. Okay? Wenn Jesus unterwegs war, alle wurden geheilt. Jeder wurde gerettet, alle sind aus. Als sie allein unterwegs waren, war es schon ein bisschen schwieriger. Als Jesus gestorben war, war es nochmal eine andere Situation. Jesus, seine Healing Rate, die war 100 von 100. Also jeder, da gab es keine Probleme. Da gab es keine nicht erhörten Gebete, sondern Jesus als Sohn Gottes, als Gott in Fleisch, Mensch und in Fleisch und Blut, er sprach und die Person wurde geheilt und befreit. Aber die Jünger, und das war auch ein Teil, ja, das war erstmal natürlich ein Schock für sie. Ohne Jesus war es nicht so einfach. Ohne Jesus, sie hatten auch erlebt, hey, Verfolgung ist passiert. Menschen sind gestorben für ihren Glauben. Diese 100%, Gott greift ein, sie wussten es, sie haben es gesehen und erlebt, aber sie hatten auch diese Realität, genauso wie auch unsere Realität, wie wir erleben, hey, manchmal klappt es und wir wissen Gottes Wille. Wir beten ja, hey, dein Wille geschehe und wir glauben für Wunder, so wie wir es gehört haben. Das ist eine Realität, es passiert immer wieder in unseren Reihen. Und manchmal, wir wissen es nicht, lässt auch Gott zu, dass es nicht passiert und dass er durchträgt. Manchmal ist der Weg durch, manchmal kommt das Wunder, was alle Hindernisse wegnimmt. Und in dieser Spannung stehen wir und deswegen ist es nicht so einfach, sind wir doch ehrlich, loszugehen, wenn wir gar nicht wissen, hey, klappt es? Wenn wir es wissen, ist es einfach. Aber diese Männer, sie hatten den Mut, einfach loszugehen. Und ich habe uns aus der Bibel ganz kurz 2, 3 Beispiele mitgebracht. Wie ging es denn den Jüngern? Und vielleicht holt es dich ab in deiner Situation, wo du manchmal vielleicht mit den Umständen kämpfst. Und die erste Situation ist Petrus persönlich. Petrus auf diesen Fels will ich meine Kirche bauen. Petrus. Er wird gefangen genommen und in der Apostelgeschichte lesen wir das ganz, ganz detailliert, nur damit das klar ist. Er ist gefangen genommen, er schläft zwischen 2 Soldaten mit einer Kette links, eine Kette rechts, ist er festgemacht und vor der Tür steht noch eine Wache, nur damit es klar ist. Er ist in Top Secret eingesperrt und es gibt keine Hoffnung für ihn. Und dann heißt es, Apostelgeschichte 12, Vers 7, mit einem Mal stand der Engel des Herrn in der Zelle. Ein helles Licht erfüllte den Raum. Der Engel gab Petrus einen Stoß in die Seite, um ihn aufzuwecken. Also mitten in der größten Not kommt Jesus hinein. Und Petrus, der hat nicht mal geglaubt, der hat nicht, also da wird nicht berichtet, dass er in diesem Moment Worship macht und dass jetzt irgendwie der große geistliche Kampf passiert, sondern Petrus hat einfach geschlafen. Und er hat, der war nicht bereit, dass jetzt ein Wunder passiert. Und der Engel muss ihn sogar noch wecken, sagen, Junge, steh schnell auf. Und in demselben Augenblick, Vers 7, fielen die Ketten, die Petrus an den Handgelenken trug, zu Boden. Und der Engel sagt, bind den Gürtel um, zieh deine Sandalen an. Petrus tat es. Und jetzt wirf dir den Mantel über, komm mit, sagt der Engel. Und Petrus folgt ihm nach draußen, allerdings ohne zu wissen, dass das, was er mit dem Engel erlebte, Wirklichkeit war. Ich liebe es, wie ehrlich die Bibel ist. Das ist keine Fiktion und Heldengeschichte, sondern die Bibel, also ist total ehrlich und authentisch hier. Er wusste nicht mal, was passiert. Er dachte, er hätte eine Vision. Und sie passieren die Wachposten und erst als sie dann durch sind, ist der Engel verschwunden und er realisiert, ich bin wirklich gerettet. Wow. Weißt du was? Vertraue auf die Kraft Gottes. Wenn wir sagen, wofür bist du geboren? Und meine Antwort ist, tu etwas. bring dich in Bewegung, lass dich gebrauchen. Dann geht es nur, wenn du auf Gottes Kraft vertraust. Und der Petrus, er dachte, das kann nicht sein. Er hat nicht damit gerechnet. Und weißt du was, ich möchte dich einfach abholen. Hey, vielleicht geht's ja auch so. Du rechnest nicht damit, du kannst es nicht glauben. Aber vertraue auf Gottes übernatürliches Wirken. Es ist möglich. Und warum sagt unser Pastor, hey, erzähl doch, was du erlebt hast? Weil wenn Gott es bei dir kann, dann kann er es auch bei dir. Wenn es bei dir möglich ist, dann ist auch für meine Umstände Hoffnung. Das ist auch für den Glaubensschritt, den ich gerade gehen soll, ist Hoffnung. Dann lohnt es sich aufzustehen, dann lohnt es sich ein Dach abzudecken, dann lohnt es sich die Trage auszupacken, den Kranken mitzunehmen, dann lohnt es sich zu beten, wenn wir Vertrauen haben in die Kraft Gottes. Amen. Petrus selber kann es nicht glauben. Und dann geht's weiter. Die ganze Church, vorbildlich, war am Beten. Und dann Petrus kommt zur Church. Aber die haben die Tür zu und er muss klopfen. Und die Person an der Tür macht die Tür auf und sagt, es ist Petrus. Und ist total außer sich, macht die Tür wieder zu, geht zu den anderen. Und die sind am Beten. Und sie unterbricht sie, halt, stopp, Petrus ist vor der Tür. Und was sagt die Church? Das kann nicht sein. Das bildest du dir ein. Geht doch gar nicht, Petrus ist doch gefangen. Entschuldigung, ihr habt gebetet, dass Petrus frei wird. Und dann antwortet Gott und was passiert? Die Church kann es gar nicht glauben. Also es ist jetzt kein Aufruf, hey, seid ungläubig, Church. Sondern ich will nur sagen, hey, wenn du das Gefühl hast, ich fühle mich schlecht, wir beten und ich habe gar keinen Glaube, es fällt mir schwer, daran zu glauben. Hey, du bist nicht alleine. Hier, diese Jerusalemer Gemeinde ist so jung, so süß und Gott hat so Wunder da drin getan. Selbst denen fiel es schwer zu glauben. Sie haben gesagt, geh zurück. Das muss ein Engel sein. Okay, eher dann ist es ein Engel, der kommt, als dass ein Engel Petrus rettet. Was für eine Logik. Fühlst du das mit? Ich fühle das voll. Ich fühle mich so abgeholt. Danke, liebe Jerusalemer Church, dass ihr ehrlich wart und das mit aufgeschrieben habt. Danke Gott, dass du das mit reingenommen hast in die Geschichte. Weil es holt uns ab, wo es uns schwer fällt zu glauben, dass Gott ein Wunder tut. Und es steht vor deiner Tür. Ich weiß nicht, zu wem ich spreche. Vielleicht steht das Wunder gerade vor deiner Tür. Und es wird Zeit, dass du anerkennst, das hast nicht du getan, sondern Gott hat hier gewirkt. Es ist Zeit anzuerkennen, hey, Gott hat Wunder getan und dann kann ich ihm vertrauen, auch weiter mit ihm zu gehen. Ich kann mich trauen, die nächsten Schritte zu gehen. Ich kann mich trauen, den Kranken abzuholen, das Dach abzudecken. Ich weiß nicht, was es bei dir bedeutet. Aber lass uns nicht die Tür zulassen, sondern mach sie auf und traue dich, das Wunder zu entdecken. Vielleicht ist es auch ein schmerzhafter Prozess da drin, wirklich dahin zu schauen. Aber Jesus, er klopft an die Tür. Das Wunder klopft an deine Tür. Wenn du es nicht aufmachst, wirst du es nicht sehen. Ist es nicht stark? Mich packt es. Mich holt es ab. Und es geht weiter. Es geht weiter mit Paulus. Der Mann, der die Hälfte vom Neuen Testament geschrieben hat. Der Mann, der so gebildet als jüdischer Theologe. Der wusste alles. Er hat Jesus persönlich, ist er ihm begegnet. Was für eine krasse Geschichte mit Jesus. Und dann schreibt er im Korintherbrief schreibt er, an diesen Grundsatz habe ich mich gehalten, als ich zu euch kam, Geschwister, um euch das Geheimnis zu verkünden, das Gott uns enthüllt hat, versuchte ich nicht mit geschliffener Rhetorik oder scharfsinnigen Argumenten euch zu beeindrucken. Nein. Ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken. Auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Außerdem, und das war nicht nur eine Frage der intelligenten Strategie von Paulus, sondern er ist ehrlich und sagt, außerdem fühlte ich mich schwach. Ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Hey, wo stehst du? Weißt du was? Das ist Paulus. Paulus! Gemeinden gegründet, gelitten, gefeiert, Wunder erlebt und alles. Und was schreibst du hier? Offensichtlich, er selber kannte diese Not, schwach zu sein, ängstlich zu sein, unsicher vor Menschen zu reden. Das ist eigentlich genau die Aufgabenbeschreibung oder die Mängelliste, die mir jeder bringt, wenn es darum geht, wenn ich mit Menschen rede und sage, hey, gründe doch eine Connect Group. Das ist gerade unsere Werbephase. Also hier, Fenster, Klammer auf, Klammer zu. Bis morgen kann man sich anmelden, eine Connect Group zu starten. Weißt du, was jeder zu mir sagt? Ich bin schwach. Mir fehlt das Wissen. Ich bin nicht so gut in den Dingen. Ich habe Angst und ich bin unsicher. Also ab heute, Entschuldigung, vielleicht habe ich es dir schon persönlich gesagt, jetzt sage ich es dir nochmal von der Kanzel aus. Weißt du was, das reicht nicht als Ausrede, keine Connect zu starten. Das reicht nicht. Das hat auch bei Paulus nicht gereicht. Keine Ausrede, das ist nicht gültig, sondern das ist in Ordnung. Für Gott ist es kein Problem. Wofür wurdest du geboren? Tu etwas. Geh und lass dich gebrauchen. Paulus, er hat's gemacht und er war ehrlich. Sagt, weißt du was? Ja, es ist eine schöne Strategie. Ich habe nicht versucht, irgendwie zu glänzen. Ich habe mich schlecht gefühlt. Aber ich bin gegangen. Ich habe es gemacht. Ich habe diese Botschaft verkündet. Und vielleicht spricht es gerade in deine Lebensumstände, in deine Familie, hineinzustehen und zu sagen, wisst ihr was, ich erzähle euch jetzt, warum ich jeden Sonntag in die Church gehe. Oder auf deine Arbeit oder Studium oder wo du bist. Vielleicht ist auch diese Dimension. Ich kann dir jetzt nicht alles auflisten. Aber ich glaube, dass Gott dir genau zeigt, was ist dein Tu-Etwas, was ist dein Schritt, wer tut es? Der Alpha-Kurs, Menschen einzuladen, ja, es kann eine Möglichkeit sein, etwas zu tun. Aber dann in Vers 4 sagt Paulus, was meine Verkündigung kennzeichnete, war nicht meine Überredungskunst oder kluge Worte, es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Weißt du was, wenn du etwas tust, dann tut Gott auch etwas. Er kommt mit seiner Kraft, er kommt mit seinem Geist. Und du kannst darauf vertrauen, dass er kommt. Vielleicht tust du nichts. Vielleicht gehst du deinen Schritt nicht, weil du dir nicht sicher bist, ob wirklich, wenn ich mich umdrehe, ob wirklich Gott kommt. Wenn ich mich fallen lasse, ob er mich wirklich ausfängt. Wenn ich jemanden runterlasse vom Dach, ob da wirklich Jesus dasteht. Ob wirklich die Heilung passiert, ob wirklich das Wunder passiert. Aber weißt du was? Ich kann es nur mit Paulus Worten sagen. Ich war schwach, ich war unsicher, ich war ängstlich, aber das machtvolle Wirken Gottes Geistes war da. Amen dazu. Hey, come on, Church. Feuer dich doch an, hab doch Vertrauen da rein. Gott ist da. Er kommt. Er wird da sein. Weißt du was? Wenn du tust, wenn du gehst, wenn du machst, dann ist es Gottes Problem. Aber solange du nichts tust, bleibt es erstmal dein Problem. Solange du nichts tust, bleibt es erstmal deine Verantwortung, deine Herausforderung. Da bist du die Lücke. Ja, Gott kann auch andere schicken. Aber er möchte dich gebrauchen. Dafür wurdest du geboren, einen Schritt zu gehen, dich gebrauchen zu lassen, zu laufen. Solange du nichts tust, liegt das Problem erstmal bei dir. Aber wenn du gehst, dann hat Gott ein Problem und er liebt diese Probleme. Er liebt diese Probleme. Er liebt diese Gebete, dass du sagst, du betest und hey, greif ein, Jesus. Hey, das ist Gottes Problem. Lass es sein Problem sein. Und wenn nichts passieren sollte, lass es sein Problem sein. Kein Problem. Kein Problem. Er hat es in der Hand. Und weißt du was, wenn er Paulus Angst hatte, wenn Paulus unsicher war, wenn Paulus schwach war, dann darfst du es auch sein. Ist in Ordnung. Aber fang an zu laufen. Fang an zu laufen. Ich meine, Paulus und Petrus, das sind die stärksten, eine der stärksten Männer im Neuen Testament, die ich bringen kann. Und ich bringe die, ich weiß nicht, ob das hier die Lehrer unter uns, ob das jetzt so rhetorisch so gut ist, zu zeigen, wie es in Schwachheit funktioniert. Aber ich zeige es dir, um dir zu zeigen, hey, schau mal, wenn selbst diese Menschen durch diese Schwachheit gehen, wunder dich doch nicht, dass es dir genauso geht. Wunder dich nicht. Es wäre komisch, wenn es nicht dir komisch, wenn du dich nicht schwach fühlen würdest. Es wäre komisch, wenn du, vielleicht ist, dann bist du arrogant oder ich weiß es nicht. Nein, es ist ganz normal, dass Gott durch deine Schwachheit, durch deine Unsicherheit hindurch regiert, hindurch wirkt. Also warte nicht darauf, dass du dich safe fühlst. Sondern rechne damit. Es ist ganz normal. Es liegt an dir. Und zum Schluss noch ein Bibelvers. Jesus, er schickt seine Jünger los und er sagt ihnen, hey, in Matthäus 9, 37 spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber die Arbeiter sind wenig. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Das ist sein Auftrag zu den Jüngern. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussendet. Und das ist dieses Bild von Ernten, Sehen und Ernten, wie auch letzte Woche von Fischen. Es ist das Bild, es geht darum, dass Menschen gerettet werden. Und Jesus natürlich, wenn er auf die Welt schaut, sieht er, die Ernte ist groß. Das sind so viele Menschen da, die mich nicht kennen. Das sind so viele Menschen da, die in Not, die einfach ein Wunder brauchen. Das sind Menschen da, die es brauchen, dass jemand zu ihnen kommt und sagt, weißt du was, ich will dir erzählen. Moment, ich muss noch was nachholen, das habe ich vorhin vergessen. Als Paulus sagt, ich habe nicht auf geschliffene Worte, sondern mein Fokus war allein auf Jesus Christus. Weißt du was? Ich glaube, manchmal tun wir uns schwer, weil wir machen uns Gedanken, wir legen den Fokus auf uns selber. Und dann denkst du, hey, wenn ich jetzt was sage, was denkt er über mich? Aber Paulus hat verstanden, ich muss den Fokus meiner Verkündigung, muss Jesus Christus sein. Und ich lade dich ein, trau dich, den Fokus, wenn du Menschen erzählst, trau den Fokus auf Jesus zu legen. Weißt du was? Nicht du musst gut bei der Geschichte rumkommen, sondern am Ende ist wichtig, dass Jesus gut an der, wie sagt man das? Dran, gut dasteht. Yes, danke. Mensch. Es ist nicht wichtig, dass du gut dastehst, sondern Jesus muss gut rumkommen bei deiner Geschichte. Du musst ihn in den Mittelpunkt stellen. Und wenn du das schaffst, wenn du so ehrlich bist, weißt du was? Es ist egal, was mit dir passiert. Es ist egal, was Menschen über dich denken, wie du dastehst. Aber wenn Jesus im Mittelpunkt ist, dann kann er wirksam sein. Weißt du was? Dann überlass es ihm und vertrau darauf, er wird wirken. Wenn du ihm die Chance gibst. Und deswegen, hey, trau dich, diesen Charme auf die Seite zu legen. Trau dich, dich darauf zu verlassen, dass Jesus dich nicht im Stich lässt. Er wird dich nicht im Stich lassen. Wenn wir ihn ins Zentrum stellen, dann kann er wirken durch dein Leben hindurch. Weißt du was, die Menschen, die kennen doch dich um dich herum. Die kennen deine Schwachheit. Die wissen genau, wo du heuchlerisch bist. Die wissen genau, wo du es ehrlich meinst. Aber was sie nicht kennen, ist, wer Jesus in deinem Leben ist. Sie kennen alle Fehler. Hey, guck mal, mit mir musst du 10 Minuten, eine halbe Stunde unterwegs sein. Dann hast du schon einen Eindruck von mir. Du siehst schon ein bisschen durch. So geht es doch dir auch. Aber wenn du Jesus in den Mittelpunkt stellst, hat er die Chance, in den Mittelpunkt von anderen Menschen zu kommen. Das war noch wichtig. Zurück zu Jesus. Er sagt, bete doch, dass Gott die Arbeiter aussendet, weil die Ernte ist groß. Es sind so viele Menschen, die Jesus kennenlernen müssen und die eine Begegnung mit Gott brauchen. Und diese Jünger, ich habe überlegt, Jesus, was sagst du ihnen? Die Arbeit ist, sind wenig Arbeiter. Was sagst du ihnen? Was ist das für ein Gebet? Und ich weiß nicht, ob die Jünger das kapiert haben. Vielleicht sind sie, Jesus war weg und sie fangen, okay, jetzt beten wir das Gebet. Herr, sende Arbeiter. Sende Arbeiter, die Ernte ist groß. Was glaubst du, für wen haben die Jünger gebetet? Zuallererst haben sie gebetet für sich selber. Sie waren die Ersten, die losgegangen sind. Es war gar nicht das Gebet für andere, sondern da drin steckt in erster Linie mal, Herr, nicht nur sende andere, sondern sende mich. Und ich lade dich ein, dieses Gebet der Jünger mitzubeten. Sende mich, gebrauch mich. Du darfst mich senden. Bist du schon gesandt? Ja, natürlich. Schon längst. Jesus hat das gemacht. Zumindest spätestens in diesem Moment. Geht hin in alle Welt. Da bist du gesendet. Die erste Frage ist, hey, darf Jesus dich senden? Darf er dich gebrauchen? Vielleicht neu. Ich meine, ich bin ja hier nicht der Messias, der das erste Mal in deinem Leben thematisiert. Vermutlich nicht. Vielleicht ja, dann hey, come on. Nutz diesen ersten Moment. Aber vielleicht hast du es 100 Mal gehört. Und heute ist Zeit, aufzuwachen, zu verstehen, sich auszurichten. Na Gott, wofür wurde ich geboren? Herr, sende mich. Entscheide dich dazu. Alles, was dich hin, leg es weg. Und dann die zweite Dimension, natürlich diese Jünger. Ich glaube, sie haben dieses Gebet gebetet. Wer waren diese Menschen, für die sie gebetet haben, weißt du? Diese Jünger, sie haben schon damals für dich gebetet, für dein Leben. Das ist stark. Wusstest du, dass die Jünger für dich gebetet haben? Sie haben gebetet, dass heute ein Tag ist, wo Gott neuen Einfluss in dein Leben haben darf. Dass heute ein Tag ist, wo Menschen aufstehen, aus diesem Gottesdienst rausgehen und sagen, Gott, sende mich. Sie haben für dich gebetet. Sie haben geglaubt, dass Gott einen Unterschied in deinem Leben machen kann. Dass Gott dich gebraucht. Sie haben es geglaubt. Und es ist leicht zu sagen, sende hier den, der neben mir sitzt. Ist gut, aber weißt du was? Es bedeutet auch, sich zuzutrauen, Gott, du kannst mich gebrauchen, weil Jesus, er traut es dir zu. Lass dich gebrauchen, zum Fischen und Dienen. Oh, es gibt so viele, weißt du, die ganze Church ist aufgebaut für diesen Auftrag. Alles hier. Und auch außerhalb der Church, wenn du rausgehst, alles ist eigentlich auf diesen Fokus hin ausgerichtet. Also es kann gar nicht so die Frage sein, was soll ich jetzt tun, sondern die Frage ist, bist du bereit, etwas zu tun? Und wenn du das bist, dann natürlich gerne kommst du in eine Connect Group, gerne bist du im Dream Team, gerne fängst du an, Menschen einzuladen, gerne fängst du an, deine Trage zu Hause auszupacken und zu gucken, welcher Kranke kommt auf diese Trage. Wen bringe ich zu Jesus? Wie mache ich das? Ich glaube, das ist nicht das Problem. Die Frage ist, bist du bereit? Herr, sende mich. Und ich lade uns ein, komm, lass uns doch aufstehen. Lass uns doch einfach, das ist jetzt kein, wie soll ich sagen, das ist nichts Formelles, sondern das ist ein Moment, wo wir, die Band kommt doch nach vorne, nimmt uns mit. Das ist ein Moment, wo wir einfach Nähe mit Jesus brauchen. Wo wir intim einfach ihm in die Augen schauen und sagen, Gott, wenn du es mit Paulus gekriegt hast und er war schwach, wenn es mit Petrus geht und er wusste nicht, was passiert, ich will mich einreihen in die Liste der Menschen, die mit dir unterwegs sind. Und ich lade dich ein, komm, lass uns doch ganz kurz in das Lied einsteigen. Und einfach, dass wir Zeit haben, uns darauf einzustellen. Dass wir Zeit haben, persönlich mit Jesus zu reden. Und da, wo er redet, schon durch die ganze Predigt hindurch, sprich mit ihm. Gib dem Heiligen Geist Raum, diese Predigt zu Ende zu schreiben. Die ist nicht zu Ende. Du kannst sie nur selber zu Ende schreiben. Dazu lade ich dich ein. Komm, Ben, nimm das einfach mit für einen Moment, auch in diese Gegenwart Gottes.